Ja, erklären Sie doch mal bitte, wie es zu der Entscheidung sozusagen kam, diese große Paprikaproduktion im Hegau anzusiedeln.
Die Entscheidung kam daher, vor 3, 4 Jahren war auf der Fruit Logistica, die größte Fruchthandelsmesse in Berlin, die Anfrage von, ja, jetzt kann man so sagen, wer es ist, das war damals Edeka Südwest, Anfrage auf Paprikaproduktion exklusiv nur für sie. Da begannen dann die Planungen, Flächen zu suchen, zuerst auf der Insel, da man relativ schnell bemerkte, dass die Fläche auf der Insel nicht ausreicht für ein derartiges größeres Gewächshaus, da die topografische Lage auf der Insel und die Zerstreutheit der Fläche diese Fläche nicht hergegeben haben, ging man andersweitig auf Suche. Da wurde dann ein Gutachten über ein Standard-Alternativgutachten gemacht, welche Flächen im Umkreis von 50 Kilometer ja, zur Verfügung stehen oder welche überhaupt geeignet sind. Da waren dann ein paar Standorte und der Standort hier in Dinebeure hat sich dann letztendlich herauskristallisiert als bester Standort.
Wie war denn die Reaktion vor Ort, als dann bekannt wurde, als Sie Ihr Projekt vorgestellt haben und auch die Ausmaße des Projekts so vorgestellt haben?
Zuerst war eine gewisse Skepsis da und auch die Angst von den Fremden, wo kommen Land nehmen oder halt kaufen und eine größere Anlage erstellen. Wir hatten aber relativ eine große Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Informationsveranstaltungen, wo man die Leute doch einen Großteil überzeugen konnte, also vom Positiven. Und seit wir eigentlich hier jetzt in Produktion sind und die Leute gemerkt haben, es werden hier Arbeitsplätze geschaffen, viele Unternehmen, wo hier auch tätig waren, für das ganze Gebiet hier, beziehungsweise für die Gewächshausanlage, ist es sehr positiv geworden, die Meinung.
Ja, lassen Sie uns mal auf die Art sozusagen, wie Sie Landwirtschaft bzw. dort Gemüsebau betreiben. Sie bauen ja nur Paprika auf 11 Hektar an unter Glas. Warum muss das unter Glas stattfinden? Was wäre zum Beispiel, wenn man Paprika anbauen würde in einem unbeheizten Tunnel? Was würde sich da verändern?
Der Unterschied dürfte ca. 25 Kilo pro Quadratmeter sein. Also wir hoffen hier auf einen Ertrag von knapp 30 Kilo pro Quadratmeter. Und in einem unbeheizten Tunnel hier in unserer Breite kommen wir auf vielleicht 4 bis 5 Kilogramm Maximum.
Und wie würde sich die Saison verändern? Also es ist ja nicht nur die Menge, sondern auch die Verteilung vermutlich aufs Jahr.
Der Tunnelanbau hat man relativ halt nur von Juni bis oder Juni, Juli bis September Paprikapflanze oder halt Paprikas zu verkaufen beziehungsweise zu ernten. Während bei uns ist dann dieses Erntefenster wesentlich größer, das heißt von Ende März bis Ende November.
Auf so einer großen Fläche eine einzige Kultur anzubauen, bedeutet ja auch eine große Herausforderung in puncto Krankheitsvorsorge oder Nützlingseinsatz beziehungsweise eben Schädlingsreduktion. Wie sieht der Alltag bei Ihnen aus? Was zum Beispiel für Hygienemaßnahmen sind notwendig, damit so ein Anbau funktionieren kann?
Klar, zu den ganz normalen üblichen Hygienemaßnahmen wie Desinfektion von Schuhe, von Händen nach jedem Genuss von Lebensmitteln beziehungsweise auch nach Rauchen, weil gerade zum Beispiel im Nikotin oder im Tabak ein Virus ist, wo gern auf die Paprika übergehen kann. Da muss zum Beispiel nach jeder Pause müssen die Hände desinfiziert werden. Es ist einfach auf Hygiene im Betrieb zu achten. Wegen den Nützlingen bzw. Schädlingen, da kommt einmal in der Woche ein Beratungsdienst Reichenau jemand vorbei, erzählt die Population und die Schadschwellen und schaut, ob mehr oder weniger Nützlinge eingesetzt werden müssen.
Sie haben sich auch, wenn ich das richtig der Presse entnommen habe, entschieden, nicht in der Erde anzubauen, sondern auf Kokosfasern. Sie stellen in Ihrer Pressemitteilung auch raus, dass in anderen Ländern, wo sonst Paprika viel produziert wird, das auf Glaswolle gemacht wird. Warum kann man nicht in der Erde produzieren?
Man kann schon in der Erde produzieren, bloß der Ertrag ist natürlich erstens, ja, der Ertrag ist vielleicht ähnlich, aber Der Nachteil in Erdölproduktion ist, es gibt immer eine Auswaschung von Nährstoffen bzw. Wasser. Man hat einen höheren Wasserverbrauch und man hat einen höheren Nährstoffverbrauch, weil auch immer ein Teil der Nährstoffe denn ins Grundreich gelangen bzw. vielleicht ins Grundwasser. Bei uns, wir haben ein geschlossenes System, das heißt, jeder Tropfen Wasser, der unten aus der Pflanze herauskommt, wird aufgefangen und somit auch die Nährstoffe und das wird wiederverwendet und der Pflanze wieder zugeführt.
Wenn Sie vom geschlossenen System reden, das Kokos, die Kokosfasern kommen ja vermutlich nicht aus heimischem Anbau. Können Sie uns sagen, wo die herkommen und ob die ausgetauscht werden müssen oder wie sieht das aus?
Das Kokossubstrat wird jährlich ausgetauscht. Das Kokossubstrat selber kommt aus Sri Lanka bzw. Indien. Und ja, das ist eigentlich die Hauptding ist Sri Lanka-Indien der Bezug. Und Kokosfaser ist ein Abfallprodukt bei der Kokosnussgewinnung. Und aus der Kokosfaser wird dann das Substrat hergestellt.
Sie haben vorhin erwähnt, dass die Meinung vor Ort auch umgeschlagen hat, als bekannt wurde, dass dort um die 60 Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn ich es richtig gelesen habe. Was sind das für Arbeitsplätze? Ich kann mir vorstellen, als ein ausgelernter Gärtner, also viele junge Leute, die den Gärtnerberuf ergreifen, ergreifen ihn ja auch aus Gründen, ja, weil sie mit der Natur irgendwie arbeiten wollen und vielfältig auch was lernen wollen. Sind das ausgebildete Gärtner vor allem, die bei Ihnen arbeiten oder ist für diese Arbeit, wo es dann wirklich eine Kultur ist und vermutlich sehr repetitive Arbeitsschritte auch, sind das ausgebildete Gärtner oder stellen Sie da...
Nein, das ist Großteil ist die ungelernte Kräfte, wo hier beschäftigt werdet. Es sind relativ einfache Tätigkeiten, die gemacht werden müssen, weil am Kopf des Unternehmens stehen klar schon die 5 Gärtner, das sind stilleweise Meister oder wo sie schon auch hier mit involviert schon sind. Und für die Vielzahl der Arbeiten hier, das sind, muss ich schon sagen, einfache Tätigkeiten, die nicht von Maschinen auch nicht übernommen werden können.
Und sind das dann Arbeitskräfte vor Ort oder arbeiten Sie auch mit Saisonarbeitskräften, die Sie aus Rumänien?
Wir arbeiten so circa 50% mit Saisonkräften und 50% von hier aus der Umgebung.
Und wie fühlt es sich so für sich an, jetzt wirklich auf 11 Hektar in so einer, doch, es ist eine künstliche Umgebung, das soll ja ein Glashaus auch simulieren, dass man eben die Sachen abschneidet und das kontrollieren kann, was darin passiert. Wie fühlt sich das für Sie an als Gärtnermeister, der ja aus dem Metier schon kommt und auch schon vorher sehr viel Gartenbau betrieben hat? Begrüßen Sie diese Entwicklung hin zu dieser Spezialisierung und doch sehr technischen Anbauweise?
Im Gewächshaus, ob jetzt kleines Gewächshaus oder großes Gewächshaus, sind einzig und allein eigentlich die Dimensionen, wo sich da unterscheiden. Der Vorteil immer in einer größeren Anlage ist halt, sie ist effizienter, sie verbraucht im Großen durch das, dass sie technisch sehr weit vorne drin ist, sie verbraucht weniger Energie für die Herstellung von Produkten, sowie sie ist effizienter. Das Problem ist, jeder möchte Nahrungsmittel relativ günstig immer kaufen und je größer eine Fläche ist, umso günstiger können wir halt wieder ein bisschen produzieren. Weil wir im Konkurrenzkampf zu unseren Mitbewerbern, wie holländischen Betrieben, ist das ein ganz normaler, 10 Hektar, ein normaler Durchschnittsbetrieb. Und mit diesen Betrieben stehen wir im Konkurrenzkampf.
Also im Prinzip ist es der Markt bzw. die Konkurrenz, die Sie dazu zwingt, auch diesen Anbau zu machen. Wenn Sie jetzt sich frei entscheiden könnten und diesen Druck, den ökonomischen Druck nicht spüren würden, würden Sie sich auch nicht aus freien Stücken für sowas entscheiden.
Ja, es sind natürlich auch die ökonomischen. Und ergonomisch ist es... Es ist einfacher zu arbeiten in so einem modernen Betrieb. Es ist nicht mehr so, man muss sich nicht mehr so viel bücken, nicht so viel stricken. Die Arbeiten sind einfacher geworden, auch für die Leute selber.
Eine Argumentation, die auch immer wieder vorgebracht wird und die auch völlig gültig und zulässig ist, ist ja, BDK hat ja mit dieser Initiative versucht, importierte Paprika ein Stück weit durch heimischen Anbau zu ersetzen. Jetzt in der Frage von den Niederlanden, die haben wahrscheinlich ähnliche klimatische Bedingungen wie hier, sind zwar etwas nördlicher, haben aber dafür ein stabileres Klima. Mit dem Meer sind ja auch 500 Meter niedriger als der Hegau. Aber wie kann man jetzt zum Beispiel den Energieaufwand vergleichen zu einer spanischen Paprika, die dann hierher gekarrt wird, und einer Paprika, die hier ja doch mit einem enormen Energieaufwand auch produziert wird, zumindest um die Saison auch zu verlängern. Haben Sie da in Ihrem Gutachten eine Rechnung angestellt?
Ja, klar, in dem Verbrauch von Energie ist unsere Bilanz natürlich schlechter wie Produkte aus Spanien, wo die Paprika auch herkommen. Aber man darf nicht nur den Aspekt von Energie sehen, man muss auch den Wasserverbrauch sehen. Gerade in den südlichen Ländern ist ein extremer Wassermangel. Und da wird die Ressource Wasser natürlich extrem hoch verbraucht, sowie diese ganzen natürlich auch, man muss diese sozialen Aspekte sehen, wie die Arbeiten verrichtet werden in Südspanien von marokkanischen oder anderen Kräften. Wenn man diese Standards mit unseren hier vergleicht, dann sind wir schon meilenweit entfernt. Also Sie haben recht, Energiebilanz rein ist bei uns schlechter, aber die anderen überwiegen bei uns wieder wesentlich im Vorteil.